Predigttext für heute steht im Brief des ersten Timotheus im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Liebe Gemeinde, ihm war es peinlich, dabei beobachtet zu werden. Er dachte, seine Freunde könnten es peinlich finden, uncool, wie sie es freundlich ausdrückten. Und er sah schon vor sich, wie sie tuschelten und darüber redeten und sich lustig machten. Guck mal, der Spinner. Aber er tat es doch, im Stillen und für sich. Er faltete die Hände, schloss die Augen, manchmal in den Bankreihen einer Kirche oder auch zu Hause, wenn er für sich allein war in seinem Zimmer, verborgen auch vor den Blicken seiner Eltern. Und er betete. Er legte einfach los, er erzählte alles, was ihm durch den Kopf ging und was ihn beschäftigte. Er schimpfte und beklagte sich, er schmunzelte und amüsierte sich, er freute sich und er hoffte. Er dachte an Alltägliches und Privates, wie die Mathearbeit morgen früh oder das Spiel seiner Mannschaft am Wochenende. Oder er spürte der Angst vor dem Leben und vor dem, was kommt, vor der Zukunft. Das haben die jungen Leute manchmal, wenn sie das ganze Leben noch vor sich haben und mit den Gefahren und Konflikten in der Welt nicht so richtig umgehen können. Manchmal schweiften seine Gedanken ab und er wusste gar nicht so genau, ob er jetzt betete oder einfach nur nachdachte. Aber eigentlich war es ihm auch egal, weil es ihm gut tat und diese Zeiten brauchte. Ihm war dann leichter ums Herz, er sah manchmal klarer und konnte Entscheidungen treffen, machte sich nicht mehr so große Sorgen und hatte auch das Gefühl, nicht so allein und hilflos in diesem Leben und dieser Welt unterwegs zu sein. Ja, vielleicht ähnlich wie Jesus, der vorhin am seiner Abschiedsrede gesagt hat, wenn ihr alle weg seid, ich bin nicht allein. Er fand es überhaupt nicht uncool, sondern als das Selbstverständlichste von der Welt. Und vor allen Dingen, er bekam keine klugen Ratschläge, keinen erhobenen Zeigefinger, keine rollenden Augen als Antwort. Und er wusste, alles bleibt ganz vertraulich und privat. Ob sein Beten etwas verändert? Das hatten sie ihn schon einmal gefragt und ihm war nicht wirklich eine Gebetserhörung eingefallen, mit denen er seine Kritiker beeindrucken konnte. Aber er wusste, dass das Beten ihn verändert und damit sein Denken und sein Handeln. Und damit veränderte es auch die Welt. Und was heißt schon Erhörung? Manche denken, Gott müsste alle Wünsche erfüllen. Ihm reiche es zu spüren, wenn das ihm einer zuhörte, ohne dumme Bemerkungen, Blicke. Ihm reichte das Gefühl, Verständnis zu finden. Deshalb betete er, der junge Mann, egal, was die anderen davon hielten. Manchmal vielleicht auch nur ein Vaterunser, aber meist, wie es ihm gerade durch den Kopf ging, frei von der Leber. Und wie ist es bei Ihnen? Die Not lehrt beten, haben die Alten gesagt. Und wer das nicht mehr behauptet oder darüber als moderner und aufgeklärter Mensch lächelt, schickt trotzdem ein Stoßgebet zum Himmel, wenn es drauf ankommt. Kennen Sie Gottes Telefonnummer? 50, 15. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. Kurz bevor der Brief mit der Antwort auf die Bewerbung geöffnet wird, oder vielleicht in der Zeit im Wartezimmer des Hausarztes, der angekündigt hat, dass die Untersuchungsergebnisse jetzt vorliegen. Man weiß ja nicht, wofür es gut ist, und schaden tut es ja auch nicht, so ein Gebet. Und es kostet nichts. In dem Sinne ist es tatsächlich umsonst, aber vielleicht sogar nicht vergeblich. In manchen Familien betet man noch zu Tisch. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast, zum Beispiel. Oder Luthers Morgensegen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich in dieser Nacht behütet hast vor allem Schaden und Gefahr, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle, denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir findet. Viele Gottesdienstbesucher bleiben beim Eintreffen in der Kirche kurz stehen, bevor sie sich setzen, und verharren einen Augenblick. Was wäre ein Gottesdienst ohne Gebet? Sicherlich, der Pfarrer spricht oft nicht mit eigenen Worten. Man kann auch mit der Bibel beten, ohne sich selbst was ausdenken zu müssen. Aber dafür spricht der Pfarrer womöglich Gebete, die woanders in demselben Augenblick gesprochen werden. Ich finde diesen Gedanken so tröstlich wie die Gewissheit, dass ein Band an Gebeten diese Welt umspannt und sie zusammenhält. Im Gottesdienst wird mir geholfen, mit Gott in Kontakt zu kommen. Ich bin mit meiner Hilflosigkeit, mit meinen Gefühlen und Gedanken, mit meinen Sorgen und mit meiner Freude nicht allein. Ich stehe in einer großen Gemeinschaft in Zeit und Raum, in der Nachfolge meiner Vorfahren und in einer Welt, und ich darf mir deren Worte ausborgen, als wären es meine eigenen. Ich bin aber nicht nur mit meinen Mitmenschen, mit meinen Brüdern und Schwestern konkret verbunden, weil ich mit ihnen oder mit ihnen Worte spreche, sondern auch, weil ich für sie bete. Es ist leicht, Vergeltung zu fordern für das, was andere mir angetan haben. Es ist doch üblich, auf die kleinen Bosheiten und Verletzungen des Alltags mit Ärger und Zorn, mit Verachtung, manchmal auch mit ein klein wenig Vergeltung zu antworten. Denn Strafe muss doch bekannterweise sein. Und mir fällt spontan ein, wenn ich im Auto unterwegs bin und mich überholt einer an irgendeiner Stelle, sage ich, jetzt müsste doch ein Blitzer da sein. Warum wird er nicht sofort bestraft? Anstatt vielleicht für ihn zu bitten, dass er trotz seiner Fahrweise heil ans Ziel kommt, wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ich kann aber auch für die mir nicht wohlgesonnen sind und die mir nicht gut tun, die mir nichts Gutes tun, beten und mich so in Beziehung zu ihnen setzen, indem ich sie zu meinem Anliegen vor Gott mache und ihm überlasse, mein Anwalt ihnen gegenüber zu sein. Menschen, die füreinander beten, werden nicht aufeinander einschlagen. Völker, die füreinander beten, oder vielleicht die reiche Welt, die sich der Armen erbarmt, wird den Worten zu Gott und vor Gott hoffentlich auch Taten folgen lassen. Eine Kirche, die Trauernden Gott anbefiehlt, wird den Traurigen ein Wort zum Weinen gewähren. Eine Kirche, die sich vom Schicksal der Menschen in Not und Flucht berühren lässt, wird die Hand vor dem Bittenden nicht zur Faust verschließen. Ich kann, mit Bonhoeffer gesprochen, Beten und Tun des Gerechten nicht voneinander trennen. Wer betet, kann auch Klartext reden, so wie der junge Mann in unserer Geschichte am Anfang. Ich kann auch mit Gott ins Gericht ziehen. Beten wir für die, die für uns und unsere Gesellschaft Verantwortung tragen. Lassen wir sie nicht allein, sondern nehmen Anteil an ihrer Aufgabe und ihrem Amt für Frieden und Gerechtigkeit, aber auch Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Wir können aber auch unser Unverständnis und unsere Kritik auf ganz anderer Ebene vor einer himmlischen Instanz konstruktiv und konkret aussprechen und erinnern sogleich Regierende und Regierte an die Verantwortung vor Gott, der sich keiner wird entziehen können. Vielleicht ist es aus dem Grund für mich ganz beruhigend, dass ich weiß, dass die deutsche Regierung viele, ja, nennen wir Herrn Gauck als Pfarrer und andere gläubige Menschen hat. Die Friedensgebete in der Wendezeit waren eine starke und gewaltfreie Form der Regierungs- und Regimekritik, aber ganz anders als der Zorn vieler sogenannter Wutbürger heute auf der Straße. Für die Obrigkeit beten, für Könige und Herrscher, heißt nicht obrigkeitshörig werden und sich gleich und bequem machen mit den Mächtigen, sondern durch Beten und Tun des Gerechten die Verhältnisse zum Guten verändern. Weil wir leben in einer Demokratie, wir entscheiden, wen wir wählen. Und nicht zuletzt verändert Gebet die eigene Haltung und die eigene Wahrnehmung. Ich komme jetzt vom Bitten und Klagen zum Danken. Ich entdecke nicht nur, was mir fehlt, sondern auch, was mir geschenkt ist, was ich längst besitze, oft nicht verdient, aber anvertraut und was mir zugefallen ist. Wir haben hier einen Raum, in dem wir Gottesdienst feiern dürfen. Manchmal ist er zu klein, dann wünschen wir uns eine größere Kirche. Heute könnte sie etwas kleiner sein, wir hätten immer noch Platz. Andere wünschten sich, sie hätten überhaupt einen Ort, wo sie sich treffen könnten. Und wer nie beten gelernt hat, der muss sich nicht schämen. Aber es braucht dafür kein Diplom, sondern lediglich ein Herz und den Mut, es zu wagen. Die Jünger waren sich nicht zu schade, Jesus zu fragen: Herr, lehre uns beten, sag uns, wie wir beten sollen. Und daraufhin hat Jesus gesagt: Wenn ihr betet, betet so, Vater unser im Himmel. Der Apostel Timotheus fasst sich ein Herz und traut uns zu, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und das wollen wir doch hier auf Erden, bis wir hoffentlich zu Jesus ins ewige Reich kommen. So spreche ich Amen, so soll es sein.